DW Menschen und Märkte.
Trump droht General Motors und auch in Europa steigt die Nervosität. Aus für die Computermesse Cebit und Griechenlands Rentner stehen mit dem Rücken zur Wand. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. In den USA streicht der Autobauer General Motors Arbeitsplätze. Präsident Trump tobt. Wir haben gestern bereits darüber berichtet. Inzwischen hat sich Trump warm getwittert. Er droht mit der Streichung von Subventionen und fordert Geld zurück, mit dem die Regierung das Unternehmen im Jahr 2009 vor der Pleite bewahrt hat. Wie so oft ist nicht ganz klar, was Trump genau damit meint. Sicher ist aber, dass die Sparpläne des Autobauers für Trump ein Problem sind. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
Die Zukunft der Autoindustrie beschäftigt Amerika. Im General Motors Werk in Lordstown im US-Bundesstaat Ohio könnten 1600 Jobs wegfallen. Tanisha Bell arbeitet seit 18 Jahren bei GM.
It was something that was probably in the works.
Es hatte sich etwas angekündigt, aber vielleicht geht alles doch noch gut aus. Das wird schwer. Seit der Stahlkrise wissen die Menschen in der Region, mit jedem Arbeitsplatz, der wegfällt, sind bis zu 3 weitere Jobs in Gefahr. Tatsächlich geht es in Lordstown und Umgebung also um 6.000 bis 7.000 Arbeitsplätze. Deshalb warnt das Weiße Haus General Motors davor, Ohio und andere Standorte zu vergessen und die Produktion zukünftiger Autos auszulagern.
There's disappointment that it seems like GM.
Es ist enttäuschend, dass es so aussieht, als wenn GM seine Elektroautos lieber in China produziert als in den Vereinigten Staaten. Wir überlegen, ob bestimmte Subventionen für Elektroautos weiter gelten sollen. Das ist Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow. US-Präsident Trump droht auf Twitter, alle Subventionen für General Motors streichen zu wollen. Was er damit meint, ist unklar. Der Nachrichtensender CNN berichtet, dass GM keine direkten staatlichen Hilfen mehr erhält. Washington fördert zwar den Bau von Elektromobilen, allerdings erhalten nur Käufer Steuererleichterungen von bis zu 7.500 US-Dollar, nicht die Unternehmen. Ende des Jahres läuft der Anreiz für Kunden von GM zudem schrittweise aus. Die Drohung des Präsidenten macht deutlich, dass Trump durch die geplanten Entlassungen bei GM unter Druck gerät, zum Beispiel durch Abgeordnete wie Tim Ryan von den US-Demokraten. Sie sind der Präsident der Vereinigten Staaten. Sie haben den Arbeitern versprochen, sich besser zu kümmern als Demokraten und Republikaner, und jetzt haben sie nichts getan, um zu helfen. Stattdessen versucht der US-Präsident, den politischen Druck weiterzugeben. In einer ersten Reaktion hatte er von GM verlangt, überhaupt keine Autos mehr in China zu produzieren. Die Vereinigten Staaten haben viel für General Motors getan. Es wäre also besser, wenn ihr die Produktion in Ohio wieder eröffnet, bald schon. Aber auch die Idee des Präsidenten, im Werk in Lordstown künftig SUVs und Trucks zu bauen, die sich in den USA besser verkaufen, wird GM kaum umsetzen. Der Journalist David Stapperton von Reuters ist skeptisch. Das Werk nachzurüsten, um größere Modelle zu bauen, würde hunderte Millionen Dollar kosten. Eine große Investition über mehrere Jahre, ohne dass jemand weiß, wie sich der Absatz entwickelt. Niemand braucht mehr Produktion, wenn die Nachfrage sinkt. Die Krise zeigt, dass trotz guter Konjunkturdaten die US-Wirtschaft vor großen Herausforderungen steht. Das Risiko tragen Arbeiter und Angestellte.
Während GM Stellen streicht, spielt der deutsche Hersteller BMW mit dem Gedanken, in den USA ein zweites Werk zu eröffnen. In South Carolina hat der Konzern bereits ein Werk, es ist sogar sein größtes weltweit. Weil der Absatz in den USA steige, könne man jetzt über einen zweiten Standort nachdenken, sagte BMW-Chef Harald Krüger in Los Angeles, wo in diesen Tagen die LA Auto Show beginnt. Die Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der verschiedene Medien berichten, dass Donald Trump schon in der kommenden Woche Sonderzölle auf europäische Autos erheben könnte. Bei der EU in Brüssel sorgt das für Nervosität, berichtet Ralf Siener.
In der EU-Kommission geht die Angst um. Die Angst, dass Donald Trump, wie mehrfach von ihm angekündigt, Zölle auf EU-Importautos verhängen könnte. Und zwar schon sehr bald und in Höhe von 25%, wie es der Untersuchungsbericht von US-Handelsminister Wilbur Ross empfiehlt. Ross hat bei seinem letzten Brüsselbesuch in diesem Monat mit Zöllen gedroht und der US-Präsident ist erneut wütend auf die EU wegen des Brexit-Deals mit Großbritannien, den er als klaren Sieg der Europäischen Kommission betrachtet und als eine Barriere gegen ein britisch-amerikanisches Handelsabkommen. Die Ankündigungen von General Motors, US-Werke zu schließen und der zeitweilige Produktionsstopp von Ford in den USA heizen nach Einschätzung des Juncker-Teams Trumps Aversion gegen die Übermacht von Daimler, BMW und Audi auf der Fifth Avenue erneut an. Schon mit ihren Abschottungszöllen auf europäischen Stahl und europäisches Aluminium spiele die USA ein gefährliches Spiel, warnt EU-Handelskommissarin Malmström.
So the US is playing a dangerous game here.
Doch noch weit gefährlicher wäre für die EU und vor allem für den Autoexport-Weltmeister Deutschland ein amerikanischer 25% Schutzzoll. Denn die USA sind nach China der zweitwichtigste Exportmarkt für die deutsche Automobilindustrie. Knapp 490.000 Autos exportiert Deutschland jährlich in die USA und zwar vor allem Wagen der Oberklasse, in der die Gewinnmargen am höchsten sind. Nach Informationen von EU-Diplomaten hat Donald Trump die Chefs von BMW, Daimler und VW noch für diese Woche ins Weiße Haus eingeladen. Offenbar, um die deutschen Topmanager zu motivieren, Druck auf Berlin und auf Brüssel auszuüben, damit ein EU-Handelsabkommen mit den USA zustande kommt, das den 10%igen EU-Zoll auf US-Autoimporte deutlich absenkt, zum Beispiel auf das Niveau, das die USA derzeit auf importierte EU-Wagen aufschlagen, nämlich 2,5%. Ein Handelsabkommen, das nicht nur Zölle auf Industriegüter abschafft, sondern zugleich auch den Import von US-Agrarprodukten in die EU erlaubt. Doch da überschätzt Trump den Einfluss der deutschen Automanager im Bundeskanzleramt und im Brüsseler Berlaymont-Gebäude der Kommission. Und so deutet vieles darauf hin, dass US-Zölle auf BMW, Audi, Porsche, Daimler und VW nur noch eine Frage kurzer Zeit sind.
Wenn es wirklich dazu kommen sollte, dann in der Tat sind deutsche Importe gefährdet und natürlich wegen der globalen Wertschöpfungskette auch viele Zulieferer.
Warnt Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament.
Dann müssen wir, glaube ich, mit allen Mitteln versuchen, das zu verhindern.
Vielleicht ergibt sich dazu beim G20-Gipfel in Buenos Aires eine Chance. Denn am Rande dieses G20-Gipfels sehen sich Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Mit seinem Versprechen, mehr US-Sojabohnen und Flüssiggas in die EU zu importieren, hatte Juncker den US-Präsidenten im Juli von amerikanischen Abschottungszöllen auf EU-Autos abhalten können. Mal sehen, was Juncker und seinem Chefstrategen Martin Selmayr diesmal einfällt.
Seit 1986, also mehr als 30 Jahre lang, fand die Computermesse CeBIT jährlich in Hannover statt. Sie galt als die weltgrößte Messe für IT-Themen. Doch in den letzten Jahren hat die CeBIT an Relevanz verloren. Die wichtigen Impulse kamen zunehmend von spezialisierten Fachmessen in Las Vegas, im texanischen Austin oder in Barcelona. Die CeBIT versuchte noch mit einem neuen Konzept dagegen zu halten, ist aber nun offiziell gescheitert. Wie die Messeleitung in Hannover heute bekannt gab, wird die CeBIT eingestellt. Martina Witt.
Nach mehr als 30 Jahren ist nun Schluss. Die einst weltgrößte Computermesse CeBIT ist Geschichte. Das Interesse der Besucher sei nicht mehr groß genug, sagt Messesprecher Onora Obukagu.
Also mit Blick auf die Besucherzahlen muss man sagen, dass wir beobachten, dass sich die Besucher zunehmend auf Fachmessen informieren, wenn sie sich über die Digitalisierung ihrer Branche informieren. Das heißt, wenn sie beispielsweise aus der Industrie kommen und wissen wollen, wie sie ihre Fabrik digitalisieren, gehen sie eher auf eine Hannover-Messe als auf eine CeBIT. Und das Beispiel gilt für viele andere Branchen auch. Und jetzt ist die Situation so, dass wir als Unternehmen gesagt haben, die nächste CeBIT ist wirtschaftlich profitabel nicht mehr so auszurichten.
Dabei hatten die Veranstalter das Konzept in diesem Jahr radikal verändert, um die CeBIT zukunftsfähig zu machen. Popkonzerte, ein Riesenrad und eine künstliche Surfwelle sollten der IT-Messe einen Festivalcharakter verleihen und neue Zielgruppen anlocken. Es kamen rund 116.000 Besucher, noch einmal deutlich weniger als im Vorjahr. Und auch nicht alle Aussteller waren zufrieden. Dennoch zog die deutsche Messe am Ende ein positives Fazit.
Nach einer Messe spricht man oft auch von einer Messe-Euphorie. Und das Konzept ist gut angekommen. Die Stimmung auf dem Messegelände war ja auch hervorragend. Die Aussteller ziehen sich aber dann auch natürlich zurück und schauen, okay, was habe ich tatsächlich für Geschäftsabschlüsse machen können? Wie viel profitables Geschäft ist aus der Messebeteiligung gekommen? Und da zeigen unsere Gespräche, dass die Aussteller dann nicht umfassend zufrieden waren und daher auch die CeBIT 2019 nicht als Aussteller nutzen wollen.
Gerade der Mittelstand sei mit den Besucherzahlen nicht zufrieden gewesen, sagt Obukagu. Das zeige sich in den Anmeldungen für das kommende Jahr. Es seien deutlich weniger als zuvor. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil bedauerte das aus. Es sei aber die richtige Entscheidung.
Die CeBIT war eine der großen internationalen Leitmessen in ihren Glanzjahren mit einer großen Ausstrahlung auch für die Landeshauptstadt und auch das ganze Land Niedersachsen. Aber diese Glanzzeiten liegen eben jetzt auch schon etliche Jahre zurück und man sieht von Jahr zu Jahr immer deutlicher, dass die Substanz weniger geworden ist.
Die Nachricht kam auch für die hannoverschen Bürger überraschend. Einige befürchten, dass Hannovers Image unter dem CeBIT ausleiden könnte.
Weniger Gäste, weniger Vorteile für Restaurants, Geschäfte. Ja, als Wirtschaftsfaktor hat das natürlich schon Bedeutung. Also von daher, glaube ich, ist das ein schlechtes Omen.
Das wird sicherlich ein deutlicher Einschnitt für die Stadt in den nächsten Jahren sein. Also das wird schon fehlen, ne?
Die Deutsche Messe spricht dennoch von einer klaren Strategie nach vorn. Die industrienahen IT-Themen sollen verstärkt auf der Hannover Messe im Frühjahr untergebracht werden. Außerdem will das Unternehmen kleinere Fachmessen im In- und Ausland entwickeln.
Griechenland hat harte Zeiten hinter sich. Seit der Schuldenkrise ist die Wirtschaft eingebrochen. Es folgten endlose Sparrunden, gleichzeitig wurden die Steuern erhöht. Immerhin haben die internationalen Geldgeber dem Land zuletzt gute Fortschritte bei der Krisenbewältigung bescheinigt. Als Folge darf die Regierung im kommenden Jahr auf weitere Rentenkürzungen verzichten. So richtig freuen können sich die gebeutelten Rentner des Landes darüber nicht. Aus Athen, Michael Lehmann.
Grünes Licht aus Luxemburg. Griechenland hat aus Sicht der Geldgeberländer so gut gespart, dass es im neuen Jahr auf einige weitere Kürzungen, zum Beispiel für die Rentner, verzichten kann. Letzte Woche schickte diese Nachricht der Chef des Rettungsmechanismus für Griechenland, Klaus Regling, persönlich nach Athen. Doch sie kam bei den Hauptbetroffenen nicht wirklich gut an. Da wird jetzt überhaupt nichts in meinem Geldbeutel zu spüren sein. Keinen einzigen Euro mehr geben sie uns Rentnern. Wieder einmal wird das in ihre eigene Taschen wandern. Die Geldgeber holen sich das wieder, was sie uns geliehen haben. Konstantinos Tsibelinius engagiert sich seit längerem in einer Rentnergewerkschaft, geht auch regelmäßig für höhere Renten auf die Straße. Er hat es mit seinen 600 Euro im Monat vom Staat sogar noch relativ gut. Andere müssen mit deutlich unter 500 Euro im Monat auskommen. Ich mache mir viele Sorgen. Ich habe kaum Geld. Nicht um mich mache ich mir die Sorgen. Ich mache mir um meine Kinder Gedanken, weil die alle ohne Arbeit sind. Dass die Geldgeberländer im neuen Jahr Griechenlands Rentner nicht noch weiter belasten wollen, kann viele ältere Menschen im Land nicht wirklich beruhigen. In diesen Tagen machte auch eine niederländische Studie Schlagzeilen, nach der in Griechenland vor allem die ländliche Bevölkerung aus finanziellen Gründen sich inzwischen nicht mehr ausreichend ernähren kann. Regierungschef Tsipras hat mit seiner Ankündigung auf eine neue Sparrunde bei den Renten zu verzichten also reagieren müssen. Wissen Sie, sagt Ioannis Sakkas, ein Rentner im noblen Athener Stadtteil Kolonaki, unsere Wirtschaft hat 30% seit Beginn der Krise an Kraft verloren. Da kann das neue 1% Wachstum wenig ausrichten. Wer soll davon etwas haben? Im Tourismus ist das höchstens zu spüren. Da geht es wirklich aufwärts. Aber wir bräuchten 4 oder 5% Wachstum, damit es uns normalen Leuten wirklich besser gehen kann. Wir sind von einer Besserung sehr, sehr weit entfernt. Gemessen an der Not so vieler Menschen in Griechenland, sagen manche Beobachter, sei es mehr als überraschend, wie mau der Protest ausfällt auf den Straßen, wie wenige sich offen noch für bessere Zustände einsetzen wollen. Diese Krankenschwester arbeitet für 850 Euro und muss neben 2 studierenden Kindern auch noch ihre Mutter mit versorgen. Es gibt keine Arbeit. Die Löhne sind extrem niedrig inzwischen. Mein Sohn ist nach Deutschland ausgewandert und er arbeitet dort für das Dreifache, was er in Griechenland bekommen würde. Hier ist das Leben zudem immer teurer geworden. Und wir müssen schauen, dass wir überhaupt erstmal das Nötigste wie unsere Krankenversicherung bezahlen können. Und zu all dem sind auch noch die Steuern immer weiter angehoben worden. Griechenland Ende November. Es sind nur kleine Erleichterungen, die die Regierung Rentnern und Niedrigverdienern versprechen kann. Ein Graffiti-Spruch in Athen trifft es auf traurige Weise mit nur wenigen Worten. Es liegt eine großartige Zukunft hinter uns.
Mit diesem Bericht aus Athen sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war Leon Novak. Ich bin Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.